Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
So zündeten sie vor den Türen Feuer an. Aber die Frauen kamen mit Eimern voller Molke heraus und löschten sie. Da zwangen sie sich den Weg hinauf auf den Dachboden über der Halle, zerrten die trockenen Vogelbeersträucher, die noch an der Stelle lagen, an der die alte Siyun drauf eingeschlagen hatte, herein und hielten eine Fackel daran.
Und bald beginnen alle Gebäude lichterloh zu brennen. Die Frauen, Kinder und Knechte erhalten die Erlaubnis, aus dem Haus herauszukommen, und das geschieht auch. Njell aber weigert sich und sagt: »Ich will nicht hinausgehen, denn ich bin ein alter Mann und kaum in der Lage, meine Söhne zu rächen. Und mit der Schande will ich nicht leben.«
1000 Jahre später. Der kalte Nordwind pfeift über den Hügel, wo einst Njells Haus stand. Die Besucher suchen nach Spuren des Dramas. Doch alles, was mit bloßem Auge zu erkennen ist, sind die zerbröckelten Reste eines alten Fundaments. Der Boden scheint fester getreten zu sein, schwärzer als der moosig feuchte Untergrund der Landschaft rundherum. Irgendwo im Gras liegt ein Holzscheit mit verblichenen Brandspuren. Der Sturm der Geschichte, die Naturgewalten, Orkane, Regen, Schnee und Eis haben fast alles, was hier war, zu Staub zermahlen, in die vier Winde verweht und verteilt auf der Insel aus Feuer und Eis. Doch wer die isländische Njells Saga kennt, der meint hier Brandgeruch wahrzunehmen. Wer die packende Szene des Brandanschlags gelesen hat und mitfühlte mit Njell und seinem Hofstaat, vor dessen innerem Auge beginnen die Flammen erneut zu prasseln, die Schmerzensschreie und der Kampflärm hängen in der Luft. Es ist, als hätten die grausigen Ereignisse einen unsichtbaren Abdruck in der schneidend klaren Luft hinterlassen. Wer sich vom Schauplatz des mörderischen Geschehens wegdreht, schaut in die Ewigkeit der Natur. Zeitalter mögen vergangen sein, Häuser, Höfe, Tiere und Menschen sind längst verschwunden, aber unverändert die Berge, auf die Njell schaute, der glitzernde Fluss, der sich durch die sanft geschwungene Hügellandschaft schlängelt, das karge Land mit seinen Findlingen, die schroff nackten Felsen, ja selbst die Wolkenfetzen, die im Nordwind vorbeitreiben, und das leuchtend klare Licht. Wer heute nach Island reist, trifft auf einen modernen Staat mit hohem Wirtschaftswachstum. Eine Welt zwischen den Zeiten. Island ist nicht nur geologisch an der Nahtstelle zwischen alter und neuer Welt gelegen, dort, wo die Kontinentalplatten Europas und Amerikas zusammenstoßen. Hier mischt sich täglich Uraltes und Futuristisches. Mythen und Moderne bilden ein kaum mehr entwirrbares Knäuel. Thors Quelle heißt das Mineralwasser, das auf dem Flug der Icelandic Airline angeboten wird und an den nordischen Donnergott erinnert, während die Stewardessen die zollfreien Waren der Saga-Boutique verkaufen und über die Leinwand des Bordkinos ein Werbefilm für die Hotelkette Edda flimmert. Uralte Erzählungen, Mythen und Gestalten bevölkern diese Insel, die wirtschaftlich zu den erfolgreichsten Nationen Europas gehört, prozentual über mehr Internetanschlüsse verfügt als jedes andere Land der Welt, die Biotechnik vorantreibt und von sich selbst ein Image verbreitet, das sich aus kühler Logik, Entdeckerdrang und Unbeugsamkeit zusammensetzt. Die alten Sagas sind für die Isländer die Brücke zur eigenen Vergangenheit, sagt Kurt Schier, Professor für Nordistik an der Universität München.
Einmal erkennt er natürlich, dass es sich hier um eine in Europa einmalige Literatur handelt, in der er sich noch geborgen fühlt. Er kennt die Landschaften, er weiß, in welcher Weise in dieser oder jener Landschaft sich Sagas zugetragen haben. Stärker aber noch, scheint mir, ist die Identifizierung mit Gestalten. Leute wie Grettir oder Kjartan aus der Laxdöla-Saga, Egil oder Hrafnkell sind Personen, die noch heute vorhanden sind. Es ist auch kein Zufall, dass ein großer Teil der Namen aus der Saga-Literatur heute noch durchaus üblich sind. Es ist den Isländern natürlich wohl bewusst, dass sie über eine Sprache verfügen, deren Wurzeln weit zurückreichen und die sich in den letzten 800 Jahren nicht allzu sehr verändert hat. Tatsächlich ist wohl die Bewahrung der sprachlichen Identität die einzige Möglichkeit gewesen, um eine solche, die Jahrhunderte überdauernde Identität zu bewahren. Das beruht nicht allein, aber zu einem ganz wesentlichen Teil auf den Isländer-Sagas.
In Island sind aufgrund des rauen Klimas, wegen Vulkanausbrüchen und Überschwemmungen, nur wenige archäologische Zeugnisse der Besiedlung vor rund 1100 Jahren und der darauf folgenden Saga-Zeit übrig geblieben. Für Olaf Ranja Grimsson, den Präsidenten der Republik Island, sind deshalb die alten Buchstaben das gleiche wie für uns archäologische Schätze.
This nation exists as a nation because of those books.
Dieses Land existiert wegen diesen Büchern als eigene Nation. Ich würde hier nicht als Präsident der Republik Island sitzen, wenn es diese Bücher nicht gegeben hätte. Unser kulturelles Selbstverständnis, unser Selbstbewusstsein, ja sogar unser Unabhängigkeitskampf wurzelt in diesen Büchern. Sie sind für uns wie Kathedralen und Schlösser. Sie sind verdichtete nationale Identität. Wenn eine andere Nation diese Tatsache würdigt, indem sie die alten Texte übersetzt, dann empfinden wir das als eine große Anerkennung, nicht nur für diese Literatur, sondern auch für das isländische Volk.
Nun werden die Texte, die noch heute für jedes isländische Kind die Vorlage für Abenteuerspiele bilden, vom Münchner Diederichs Verlag neu übersetzt und in 16 Bänden herausgegeben. Eine verlegerische Großtat, die nicht nur Island ehren, sondern auch in der eigenen Vergangenheit etwas heilen will, wie wir noch hören werden. Bücher, die Burgen ersetzen und die Identität über 1000 Jahre formen? Dass das geschriebene Wort eine solche Bedeutung erhält, kennen wir nur von der Bibel. Dass in Island ganz eigene heilige Bücher entstanden, lässt sich nur aus der Geschichte verstehen. Zwar ist diese Literatur erst im 12. und 13. Jahrhundert entstanden, doch die Geschichten der Sagas berichten aus einer Zeit, als das wilde Island entdeckt wurde und beschreiben die Chronik der Besiedelung durch Skandinavier und Iren, den Aufbau eines ganz neuen Gemeinwesens und die Härte des Alltags. Für die aufblühende Kultur des europäischen Mittelalters lag Island ganz am Rand der Erdscheibe und galt als dunkel, kalt und schrecklich, als man sich im Nordmeer ans Schreiben machte, sagt Arni Björnsson, ehemaliger Leiter des Literatur- und Handschriftenmuseums in Reykjavik, das die kulturellen Schätze hütet.
Im Mittelalter dann war Rom natürlich der Mittelpunkt der Welt. Und um Rom hatten sie dann einen gewissen Zirkel. Und innerhalb dieses Zirkels war die Zivilisation. Außerhalb dieses Zirkels war die Barbarei. Und es fing vielleicht mit den Alpen daran. Und nördlich der Alpen war die Barbarei. Da war natürlich die Germania dabei. Dann gab es auch einen weiteren Zirkel. Und da hinter diesem Zirkel waren die ganz Wilden. Dann dachte man, dort lebten Monster oder Menschen mit vielleicht einem Auge mitten in der Stirn oder auf den beiden Schultern. Und dazu zahlten gerne die Nordländer. Von diesen Gegenden gab es natürlich abenteuerliche Mythen. Und eine der bekanntesten Mythen ist ja, dass der Vulkan Hekla der Eingang zur Hölle wäre.
Als die ersten Isländer im 12. Jahrhundert damit begannen, ihr Vieh zu schlachten, um auf den gegerbten Häuten ihre eigenen Legenden aufzuschreiben, war aus Island ein eigener christlicher Staat geworden, der sich abgrenzte von den Vorfahren aus Dänemark, Norwegen und Irland und von inneren Konflikten geschüttelt war.
Ketil Höng hieß ein Mann, ein Sohn von Jarl Torkel in Naumudal. Höng segelte westwärts aufs Meer und fuhr in Richtung Island. Und als sie Land gewahrten, da waren sie an die Südküste gekommen. Weil aber scharfer Wind wehte und am Strande überall Brandung und ihnen kein Platz als Hafen geeignet schien, segelten sie westwärts, der Sandküste entlang.
Geschichten von Konflikten in der alten Heimat, von Flucht und hartem Siedlerdasein, von Chaos und Streit unter den Neuankömmlingen entfalten sich da vor den Augen des Lesers. Keine eigentlichen Heldengestalten, eher Psychogramme von Menschen, die sich im Umbruch zwischen nordischem Götterglauben und Christentum durchs Leben schlagen und sich wie unter Zwang in aussichtslose blutige Fäden verwickeln. Ganz so wie Egil, ein zum hässlichen alten Grantler gewordener Krieger mit einem Gespür für zarte Verse, in denen sich die ganze Zerrissenheit seiner Existenz offenbart.
Lang scheint mir, liege ich allein da. Ein Mann, zu alt, ohne Königsschutz. Die Fersen bleiben mir, beide ganz kalt. Und solche Weiber bedürfen der Wärme. Da rief Egil zwei Sklaven zu sich. Er hieß sie ein Pferd bringen. Ich will zum Bade reiten. Und als Egil fertig war, ging er hinaus und hatte seine Silbertruhen bei sich. Er stieg aufs Pferd. Und die Leute sahen ihn zuletzt, wie er die Hauswiese hinunterritt und den Abhang, der dort ist. Aber weder die Sklaven noch die Truhen kamen wieder zum Vorschein. Und es gibt viele Vermutungen darüber, wo Egil sein Geld verborgen hat.
Zahllose Schatzsucher haben 1000 Jahre lang die Erde der Umgebung aufgewühlt. Ohne Erfolg. Doch der verborgene Schatz des Egil ist für die Bewohner des wilden, einsamen Landes einmal mehr ein handfestes Symbol für die Gegenwart der Vergangenheit. Wer Island auf den Spuren der Sagas bereist, sagt der Altnordist Kurt Schier, findet die vor 800 Jahren beschriebenen Landschaften meist völlig unverändert vor. Die Mythen scheinen lebendig.
Sie können auf den Spuren der Sagas durch fast ganz Island reisen. Allerdings darf man sich nicht erwarten, dass man sichtbare Reste der Häuser findet. Die sind längst vergangen, bis auf wenige Hausruinen, die dem Laien relativ wenig sagen. Wenn man Island als Sagaland bereist, bedeutet das zunächst einmal Arbeit. Man muss sich mit den Sagas tatsächlich vertraut machen. Sie sehen also hier einen Spiegel der Saga-Ereignisse in der Landschaft, teilweise noch bis heute. Sie müssen also gewissermaßen in das Innere der Saga einsteigen.
Wer Island mit den Sagas unterm Arm bereist, taucht in die kulturelle Seele dieses Landes ein und begreift die Kultur des Landes auf subtile Weise. Ob es die schlammigen Ruinen sind, die davon berichten, dass hier Erik der Rote lebte, bevor er vor 1000 Jahren nach Westen aufbrach und erst Grönland und dann Amerika entdeckte, oder der von heißen Quellen gespeiste, immer noch warme Pool des Dichters Snorri Sturluson, den der Literaturwissenschaftler Jonas Christiansson beschreibt, wie die Quelle literarischer Inspiration.
Dort ist ein Tunnel. Es geht zu dem Hause, zu dem Hof, der dort gewesen ist. Und im Winter konnte Snorri und die anderen Bauern hier durch diesen Tunnel und hier Bad nehmen. Snorri lebte Anfang des 13. Jahrhunderts, war zuerst Bauer an Borg und dann ist er nach Reykholt gekommen und lebte hier bis Ende seines Lebens. Er war ein Politiker und Häftling und nahm teil in den Streiten seiner Zeit und am Ende wurde er im Herbst 1241 überfallen hier in Reykholt und getötet, in dem Keller von dem Haus dort. Aber er war auch der größte Verfasser Islands in alten Tagen. Wir können sagen, dass er ein der größten Verfasser Europas in dieser Zeit im Mittelalter war. Er hat 3 berühmte Werke geschrieben, die Edda, die im Grunde ein Lehrbuch für junge Dichter war. Um die Kenningar, um die Umschreibungen zu verstehen, musste man auch die Mythologie kennen. Deswegen erzählt Snorri auch die Mythen der alten heidnischen Religion. Und deswegen ist Snorri Edda auch die Hauptquelle für die alte nordische und germanische Religion. Es ist auch in moderner Zeit wichtig, zum Beispiel für Wagner. Es war eine Hauptquelle für Wagner, als er seinen Ring schrieb.
Immer wieder verschieben sich in Island die Grenzen zwischen gestern und heute, zwischen Vorzeit und Neuzeit. Und der Besucher beginnt sich zu fühlen wie die Isländer, als kurzfristige Gäste im Strom der Zeit, als Suchende, die der wilden Schöpfung dieses Landes, den kochenden Quellen und sprühenden Geysiren, kaum anders gegenüberstehen als die Saga-Gestalten. Für die Literaturwissenschaft sind die alten Texte mehr wert als Egils verborgener Schatz. Denn die Arbeit an den Texten widerlegt so gut wie alle Klischees, die man sich gerade in Deutschland von den alten isländischen Sagas zurechtgelegt hatte. Ende des 18. Jahrhunderts hatte Europa begonnen, die jahrhundertealten Texte wahrzunehmen, die sich von allem unterschieden, was auf dem europäischen Festland geschrieben worden war. Richard Wagners Stücke führten in Deutschland dann zu einer undifferenzierten Begeisterung für alles Nordische. Anfang des 20. Jahrhunderts schließlich wurden die Isländer Sagas als altgermanische Dichtung verstanden. Die Gewalttaten der alten isländischen Krieger, die als einseitig übersetzte Sammlung Thule auf den Buchmarkt kamen, waren für die Nazis willkommene Beispiele für das, was sie für germanisches Ethos und heroische Verhaltensformen hielten. In Island hat man das nie ernst genommen, sagt der Präsident der Republik, Olaf Ragnar Grimsson.
I think to us somehow that part of the ideology which you were referring to wasn't really based on the sagas in a concrete.
Für uns hatte die ganze Nazi-Ideologie nie wirklich irgendwas Konkretes mit den Sagas zu tun. Man hat etwas hergenommen und es aufgeblasen. Das hat man hier nicht ernst genommen. Wenn man die Sagas nutzen will, sollte man sie kennen. Diese Leute kannten sie nicht. Denn im Kern berichten die Sagas von einem urdemokratischen System mit öffentlicher Beteiligung, offenen Gesetzgebungsverfahren und einem entwickelten Gerichtswesen zur Schlichtung von Streitigkeiten. Wer eine gewalttätige Ideologie mit den Sagas legitimieren will, muss zwangsläufig scheitern.
So, to use the Sagas to justify a violent ideology is a very difficult exercise.
Die moderne Literaturgeschichte gibt dem Präsidenten recht. Zwar sind die Sagas voller Gewalt, die Helden aber sind die Schlichter. Da wird kein völkischer Ethos gefeiert, sondern werden schwierige Charaktere skizziert. Statt dumpfem Heldenmut herrschte bäuerliche Freiheit. Keine Kirche beherrschte das Denken, kein König forderte Tribut. Stattdessen war jeder Bauer sein eigener Herr, der sich seinen Priester wie einen Angestellten hielt. Die frühe Demokratie war offenbar die eigentliche Grundlage für die literarischen Leistungen der Isländer, die dem Festland 500 Jahre voraus waren. Und Altgermanisches ist in den Sagas auch nicht viel zu finden. Stattdessen weiß man heute, dass die alte isländische Erzählkunst das Ergebnis irischen, schottischen, dänischen und norwegischen Einflusses war. Statt der arischen Reinheit, die die Nazis in den Texten suchten, sind sie eher ein Kind von Multikulti. Zeit also, ein altes literarisches Missverständnis auszuräumen und in einem Akt literarischer Wiedergutmachung die alte Erzählkunst in neuer Übersetzung auf den Markt zu bringen. Denn statt brauner Ideologie wartet ein Stück Literatur auf den Leser, an dem man ebenso viel über Island wie über die dunklen Stellen der eigenen Literaturwissenschaft und Geschichte lernen kann. Aber Islands Sagas werden all das wohl überdauern.